Wolf Podcasts.
Der Senatsarbeitskreis Wissenschaft und Verantwortlichkeit versteht sich als eine Nahtstelle zwischen der wissenschaftlichen Praxis und Handlungsebenen in der Gesellschaft. Für den heutigen Abend wurde aber nicht zum ersten Mal das Thema sexuelle Gewalt aufgegriffen. Die Veranstaltung möchte zunächst einmal ein Beitrag zur Aufklärung sein. Dabei verstehe ich Aufklärung nicht als Objektivierung, und bei diesem Thema wäre dann auch die Gefahr der Skandalisierung. Und wenn man das Thema skandalisiert, dann distanziert man sich auch gerade von diesem Thema. Für mich würde Aufklärung in einem guten Sinn der Erzeugung von Betroffenheit dienen, weil ich denke, dass nur Betroffenheit unser Handeln verändern kann. Nur wenn man sich selber, wenn man betroffen ist, zieht es Handlungen nach sich. Nur Betroffenheit erfordert auch Handlungen. Ich möchte Sie also bitten, sich heute Abend auch darauf einzulassen. Ich freue mich, dass hier am Podium zu meiner Rechten zunächst einmal Herrn Universitätsdozent Winfried Biebel begrüßen darf, der der designierte Leiter des zukünftigen Departments für Psychosomatik an der Universitätsklinik ist. Dann noch weiter zur Rechten Franz Mennert Büchler und Pia Jungwirth. Beide sind Vertreter des Kinderschutzzentrums Tangram. Ich hoffe, das ist inzwischen ein Begriff. Sie werden auch selber noch was dazu sagen. Es gibt auch Broschüren über dieses Kinderschutzzentrum und über die Arbeitsweise hier am Podium. Beide sind Sozialarbeiter und Psychotherapeuten bzw. in Ausbildung zu Psychotherapeuten verschiedener Richtungen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass sich ein Büchertisch da befindet von der Buchhandlung Parnass. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bücher nicht nur zu besichtigen, sondern auch zu kaufen. Wir haben uns den Abend so vorgestellt, dass die Referenten am Podium zunächst einmal ein Eingangsreferat halten, also wo verschiedene Perspektiven gezeigt werden sollten zu diesem Thema. An diese Referate möchten wir sofort eine Diskussion mit euch anschließen, wo ihr Fragen direkt an die Referenten stellen könnt. Ich bitte Herrn Dozent Biebel, damit zu beginnen. Wir werden dann in dieser Reihenfolge weiterfahren.
Soll ich das da herstellen? Also ich danke für die Einladung, obwohl das Thema, wenn man also Betroffene kennenlernt, ein sehr, sehr ernstes ist. Ich habe gedacht, ich beginne mal mit reiner Statistik, dass Sie sich vorstellen können, wie häufig das Phänomen sexuellen Missbrauchs ist. Wir haben gesunden Untersuchungen gemacht, also an der Universität bei Studentinnen und bei Studenten. Und da gibt es Zahlen, wiederholt, wir haben mehrere Untersuchungen gemacht, also die sind relativ repräsentativ. Etwa 16% von Befragten, unausgelesen Befragten, sagen, sie hätten als Kinder sexuelle Übergriffe, nicht nur Belästigungen, sondern sexuelle Übergriffe, die den Kriterien eines schweren und wiederholten sexuellen Missbrauchs betreffen, in 16%. Als Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden hier alle etwa 70 Personen sein, dann sind es 10 Personen. Rein statistisch von den hier Anwesenden, es können Sie sich auch verdeutlichen, das wäre ungefähr so eine Gruppe, die während ihrer Kindheit und Jugend bis zum 15. Lebensjahr wiederholt schwer sexuell missbraucht worden sind. Wenn klinische Gruppen untersucht werden, das heißt Menschen, die wegen ihrer psychosomatischen oder seelischen Störungen in ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung kommen, dann steigt dieser Prozentsatz auf mindestens 25% bis 35%. Also es ist ein ganz relevantes Phänomen, ein häufiges. Aus Untersuchungen ist das große Bestreben herauszufinden, wovon hängt es ab, dass in Familien, und vielleicht sollte ich jetzt die Zahlen noch einmal unterteilen, ich habe zuerst gesagt, es sind etwa 16%, die schweren sexuellen Missbrauch erlebt haben, davon sind ungefähr 8% intrafamiliärer Missbrauch, der Rest extrafamiliärer Missbrauch. Zum intrafamiliären Missbrauch wird gezählt Eltern, nahe Verwandte, und wir haben bei dieser Untersuchung auch hineingenommen vertraute, verpflichtende Bezugspersonen, also die einen großen Stellenwert haben für die betroffenen Kinder. Das Geschlechtsverhältnis ist überwiegend zu Ungunsten der Mädchen, also Mädchen sind sehr, sehr viel häufiger. Aber es gibt genauso sexuellen wiederholten sexuellen Missbrauch bei Buben. Die Täterpersönlichkeit sind nach diesen Untersuchungen ganz überwiegend männlichen Geschlechts, aber es gibt auch Täterpersönlichkeiten, die Frauen sind. Die Folgen sind schwer zu fassen, weil es wird ja immer wieder gefragt, sind diese Täter Verrückte, sind sie ungeheure Egoisten? Und es ist schwer herauszufinden, wer Täter ist. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass weit überwiegend die Betroffenen das Beziehungsverhalten der Eltern als schlecht bezeichnen, das Beziehungsverhalten der Eltern zueinander. Dass weiters ausgesagt wird, die Eltern haben wenig nette, freudvolle, gesellschaftliche Kontakte zu anderen Menschen. Also es sind eher zurückgezogene Familien. Und weiters wird auch immer gesagt, dass die Beziehung zum Kind schlecht ist. In ganz wenigen Fällen wird die Beziehung der Eltern zueinander und das gesellschaftliche Verhalten der Eltern nach außen als gut beschrieben. Ja, es wird sogar manchmal die Beziehung zu den Tätern als gut beschrieben. Drei ganz kurze Fallbeispiele von Täter-Opfer-Konstellationen. Das eine Beispiel stammt von einer Frau, die jetzt an die 50 Jahre alt ist. Die ist in der Nachkriegszeit allein mit ihrer Mutter gewesen. Die Mutter hat einen Freund gehabt und der Freund hat die Mutter weggeschickt und sadistische Kinderpornos mit diesem Mädchen durch mehrere Jahre gemacht. Zwei andere Männer sind dazugekommen, haben ihr Geschäft erledigt und sind wieder gegangen. Wenn abgedreht worden ist, also wenn die fertig waren, hat dieser Freund der Mutter eine Zeitung in die Hand genommen und sich überhaupt nicht gekümmert um das Kind. Ein zweites Beispiel: eine Ehe, in der ein Vater als Künstler tätig ist, die Mutter regelmäßig arbeitet und Geld verdient, der Vater ein rührender Betreuer seines Töchterchens ist und mit ihr sexuellen Missbrauch betrieben hat, solange sie sich erinnern kann. Er hat ihr erzählt, dass das ein Privileg unter Intellektuellen ist. Er hat als Beispiel die Pharaonenfamilien beschrieben. Und er hat ihr sogar das Gefühl des Auserwählten vermittelt, dass sie so einen Vater hat. Sie hat diesen Vater sehr geliebt. Sie hat den sexuellen Missbrauch mit seinen Augen gesehen. Und sie ist erst in der Pubertät, wie ihr die Dimension deutlich geworden ist, schwer erkrankt. Drittes Beispiel. Drittes Beispiel: ein Vater, der seinen Sohn sexuell missbraucht hat seit etwa dem 5., 6. Lebensjahr. Und dieses Beispiel ist mir aus dem Grund wichtig, weil da ist nicht physisch ein Kraftunterschied. Dieser Sohn ist bis zu seinem 20. Lebensjahr sexuell missbraucht worden von seinem Vater. Und er war unfähig, das von sich aus zu beenden. Drei Worte noch zum Beenden. Sehr selten hört der Täter auf mit dem Missbrauch. Sehr selten hat das Opfer von sich aus die Chance, diese Beziehung, die ja weit über das Sexuelle hinausgeht, sondern ja auf der ganzen Beziehungsebene einschneidende, auf das Selbstwertgefühl einschneidende Erlebnisse hat, von sich aus zu beenden. Ganz häufig wird es durch äußere Faktoren beendet. Durch die Scheidung der Eltern, durch die Krankheit des Täters, durch einen Umzug des Täters, durch einen Gefängnisaufenthalt aus anderen Gründen. Aus der Schicht ist keine Präferenz zu ziehen. Also man kann nicht sagen, das ist ein Unterschichtsphänomen. Es gibt Täter in jeder gesellschaftlichen Schicht und mit jedem Bildungsgrad. So, das erste Danke.
Bitte, Franz Mennert.
Ja, also ich möchte nicht einmal ein Kurzreferat in dem Sinne halten, sondern ganz einfach einige Gedanken ansprechen, die dann in der Diskussion ja, entweder Widerspruch oder Zustimmung oder beides finden.
Man hört
es nicht.
Ja.
Geht es jetzt besser? Mir ist der Titel dieses Senatsarbeitskreises aufgefallen, Wissenschaft und Verantwortlichkeit. Und ich denke, ich werde von dieser Position der Verantwortlichkeit ausgehen, zumindest versuchen, von dieser Position auszugehen. Und für mich heißt dieses Wort Verantwortlichkeit auch in Beziehung treten zu dem Thema und in Beziehung treten zu den Beteiligten. Aus einer Form der Betroffenheit, und zwar als Betroffenheit sowohl des Mannes als auch des Therapeuten. Und von dieser Position mal anmerken, dass es meiner Meinung nach dieses Phänomen oder diesen Umstand der sexuellen Gewalt in der Familie zurückzuführen ist auf etwas, was wir patriarchale Strukturen nennen. Das gesamte Feld und Phänomen der patriarchalen Strukturen jetzt umreißen würde, das würde tatsächlich dann viel zu lange dauern. Aber einige Sequenzen daraus, dass seit des Altertums her der Mann im Wesentlichen die Verfügungsgewalt hat über die Frau und damit auch über die gesamte, über die gesamte Familie. Und ich denke, dass darin einer der wesentlichen Ursachen liegt, dass es immer wieder dazu kommt, dass Männer an Frauen und an Kindern sexuelle Gewalt ausüben und bis zu einem gewissen Grad halt ihre sexuellen Fantasien, Bedürfnisse und Regungen meinen, in der Familie an den von ihnen Abhängigen, und das sind die Frauen und die Kinder, abreagieren zu können. Dass also eben vom Altertum herauf bis heute möglicherweise, dass das nicht nur deshalb so auffällt, weil sie tun das, sondern weil das sicherlich auch mit dazu beiträgt, dass also die Frauen in der Emanzipationsbewegung, in der Frauenbewegung ganz einfach überhaupt erst begonnen haben, zu sagen, wie ihre Position ist, wie sie ihre Abhängigkeiten erleben. Möglicherweise, also man könnte das jetzt wieder so sagen, dass sie in Beziehung treten überhaupt zu ihrer Situation und dass sie in ihrer Verantwortlichkeit das Problem und das Thema überhaupt aussprechen. Diese Machtstruktur, patriarchale Struktur, findet sich natürlich jetzt nicht nur in der Familie, sondern das ist ja etwas, was sich also über die Gesellschaft, über den Staat, über die Justiz bis in die familiären Situationen hinein auswirkt und überträgt. Wieso ich also zu dem komme? Es gibt sicher einige ganz einfache Beispiele, dass also wenn man Kinder beobachtet, dass man also in der Arbeit mit Kindern, in der Schule oder am Spielplatz oder wo immer, dass man sehr schnell merkt, mit welcher Verachtung männliche Kinder, also Jungen, über Mädchen reden, mit Mädchen umgehen und dass sich hier bereits also sehr spürbar diese Frauenverachtung niederschlägt im Spiel und auch in der Schulsituation, wie also auch wenn es halt also gemischte Klassen gibt, wie also sehr häufig die Jungen mit den Mädchen umgehen. Und ich denke, dass damit schon sehr viel sichtbar wird. Dass also sexuelle Gewalt, so wie sie also in den Zeitungen steht oder wie sie sehr häufig auch in der Fachliteratur oder es gibt also auch Literatur, die sehr viel damit verdient, würde ich einmal behaupten, das sind also nur Spitzen des Eisberges, dass sich das also durchzieht. Ich will nicht sagen, dass also jeder Mann, der da herinnen sitzt, keiner von Ihnen und von mir, also sexueller Täter ist, aber dass in der Erziehung sehr vieles von dem als Grundlage darliegt, was dann unter bestimmten Situationen, gesellschaftlichen und innerfamiliären Situationen zum Tragen kommt, indem der Mann dazu, also sich, dass er das ganz einfach tut, nicht? Das heißt hinreißen lässt, dass dieser Mechanismus in Gang kommt. Ist auch in der Sozialisation des Mannes und der Frau durchaus sichtbar, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass die Frau, also die Dulderin, die Ausgleichende, die emotionell auf Situationen einzugehende, sich herausstellt und der Mann hingegen, also der Starke, der Kämpfer, der mit Druck durchzusetzen hat, der auch von dieser Position her natürlich verschiedene Verantwortlichkeiten zu übernehmen hat. Also das hat natürlich in den gesellschaftlichen Strukturen schon eine ganz bestimmte Funktion, dass es so ist. Und in Beziehungskrisen, die also in den Familien auftreten, werden dann sehr häufig solche Sozialisationsfaktoren und solche Sozialisationsformen ganz einfach zu auslösen, dass es zu Gewalt kommt. Und sexuelle Gewalt ist eine spezifische und besonders zu beachtende Form, aber es ist eine der vielen Formen von Gewalt, die ganz einfach in diesen patriarchalen Strukturen verankert sind. Und weil Sie, Herr Dr. Biebel, das gesagt haben, so mit dem Beziehungsverhalten, dass die Kinder die Eltern für Verschiedenes verurteilen. Das Dilemma ist nur, dass sie es trotzdem übernehmen und trotzdem reproduzieren. Und dass im Kopf sozusagen die Verurteilung stattfinden kann, aber im Bauch, wenn man das so trennen will, genau das also wiederzufinden ist, was sie in ihrer Lebenssituation als Kinder gelernt und sich angeeignet haben und demonstriert bekommen haben. Ja, ich würde zunächst einmal dabei Schluss machen und ich denke, da kommen wir sicher noch auf Verschiedenes zurück.
Ja, ich möchte zu Beginn einfach mal unsere Stelle vorstellen, deren Geschichte ja auch deutlich zum Ausdruck bringt, was das Thema, also womit das Thema behaftet ist, wie schwierig es war, solche Zentren überhaupt aufzubauen, dass es wirklich die feministische Bewegung war, die eine Vorreiterrolle in der Hinsicht gespielt hat, dass es eine Entwicklung gegeben hat von der Wahrnehmung der normalen, ich sage das jetzt mal so zynisch, körperlichen Gewalt, die Kindern gegenüber ausgeübt wird, zum Wahrnehmen von sexueller Gewalt. Und dass das natürlich auch, wie unser Titel schon angedeutet hat, oder ehemals heiligen oder auch nicht so heiligen oder nie heilig gewesenen Land Tirol, entsprechende Schwierigkeiten verursacht hat, aber durch den Zusammenschluss verschiedenster psychosozialer Berufsgruppen dann gelungen ist, was eine ganz wesentliche Komponente ist, auch in der Arbeit, wo ich noch später darauf zurückkommen möchte. Jetzt möchte ich einfach mal erzählen, also, dass es uns seit anderthalb Jahren gibt, dass wir ein Team sind, die sich aus verschiedensten Berufsgruppen zusammensetzt, Sozialarbeitern, Psychologen und Pädagogen, dass wir nicht nur für Kinder und Jugendliche zuständig sind, wie das vielleicht irreführend ist, Kinderschutzzentrum, das, der Begriff hat eine Geschichte, der sich aus genau dem ergibt, was ich vorher angedeutet habe, weil es darum gegangen ist, praktisch Kinder vor körperlicher Gewalt zu schützen oder da eine neue Möglichkeit der Hilfe anzubieten. Wir sind eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eben, für Beratung und Therapie. Es gibt verschiedene Konzepte diesbezüglich. Wir in Innsbruck, und das ist auch wichtig, das hervorzuheben, weil auch Kinderschutz als Gesamtbegriff unterschiedlichst besetzt ist, unterschiedlichst verstanden wird. Und speziell in Deutschland, wo ja die historischen Wurzeln sozusagen der Kinderschutzzentrumsbewegung liegen, zumindest für den deutschsprachigen Raum, sehr viel systemisch gearbeitet wird, beziehungsweise mit dem Ansatz, dass man nur mit der Gesamtfamilie arbeitet. Diesen Ansatz vertreten wir nicht. Also wir arbeiten auch mit Einzelpersonen, auch mit einzelnen Jugendlichen. Ein weiterer Schwerpunkt ist einfach das Informieren und Sensibilisieren für etwaige Symptome von Kindern und Jugendlichen. Das bezieht sich nicht nur auf die betroffenen Berufsgruppen, also Kindergärtnerinnen und Lehrer, Sozialarbeiter, sondern auch eben auf, sag mal, die Normalbevölkerung, die nicht beruflich damit zu tun hat, um aufmerksam zu machen, also um zu sensibilisieren für die Notsignale, die Kinder geben, die ja logischerweise bedingt durch die Problematik des Geheimnisses, das ihnen auferlegt wird, meistens indirekt sein müssen. Das heißt, die wenigsten Kinder schaffen es, das auszusprechen, sondern agieren das aus über den Körper, über Störungen verschiedenster Natur, Essprobleme, körperliche Symptome und so weiter. Also darum ist ganz wichtig, dass man aufmerksam macht und dass das auch ja, allgemein gut wird, wie Kinder seelische Not äußern. Natürlich darf man nicht den Fehler machen, da einen Rückschluss zu ziehen, Bettnässen ist gleich sexueller Missbrauch. Also davon muss man schon warnen, auf das wird man auch immer angesprochen, gibt es eine signifikante Problematik oder Symptomatik, das muss man natürlich verneinen, das hängt so von der individuellen Persönlichkeit des Kindes und von der familiären Struktur und überhaupt von der Verarbeitungsmöglichkeiten des Kindes ab, dass man das nicht generalisieren kann. Ein weiterer Schwerpunkt ist Zusammenarbeit mit Institutionen. Das hat auch wieder sehr viel damit zu tun, wie mit dem Thema gesellschaftlich umgegangen wird, dass es sowohl von den gesetzlichen Bestimmungen her als auch von der Möglichkeit bestimmter Berufsgruppen das Thema überhaupt wahrzunehmen zu tun, was sich zum Beispiel darin äußert, dass Sozialarbeiter, die auf der BH arbeiten, die ja unmittelbar mit solchen Fällen dann konfrontiert werden, zum Beispiel einer Anzeigepflicht unterliegen, immer noch, wobei da jetzt Bestrebungen im Gange sind, das aufzuheben, beziehungsweise das Gleiche für Ärzte gilt, also wenn die körperliche Verletzungen wahrnehmen, die auf sowas zurückzuführen sind, werden sie an sich verpflichtet, eine Anzeige einzuleiten. Und das ist ja in einer sozialen Problematik sicher der falsche Weg. Und damit verschiedenste Berufsgruppen, ja, es ist notwendig, um eine Problematik, die hauptsächlich durch Tabus und Geheimnisse gekennzeichnet ist, adäquat anzugehen, dass sich verschiedenste Berufsgruppen, Juristen, Ärzte, Sozialarbeiter, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und so weiter, also alle Leute, die mit dem Bereich zu tun haben, auf den verschiedensten Ebenen, dass die sich austauschen und vernetzen und Vorgangsweisen, neue Vorgangsweisen, die eben wichtig sind, weil mit den alten Instrumentarien überhaupt keine adäquate Hilfe angeboten werden kann, arbeiten können. Und der letzte Schwerpunkt wäre Supervision und Beratung für im psychosozialen Bereich Tätige, weil das Thema ist zwar seit circa 8 Jahren ein sowas wie ein Modethema und jeder glaubt inzwischen Bescheid zu wissen, aber wenn man in der Praxis steht, stellt man fest, dass jede Geschichte, jedes Schicksal anders ausschaut und damit auch die Zugänge anders sind. Und es ist ganz schwierig und es ist vor allen Dingen auch für eine Einzelperson absoluter Überforderung, Lösungen zu finden für so eine Problematik. Das heißt, da ist ganz wichtig, dass man sich austauscht und in diesem Irrweg von gesetzlichen Hindernissen, sage ich jetzt einmal, weil es gar keine Hilfestellungen sind in den meisten Fällen, eine für den und die Betroffene sinnvolle Lösung zu finden. Also da ist sicher eine Teamarbeit noch viel wichtiger, als es generell im psychosozialen Bereich der Fall ist. Ja, mir persönlich liegt daran, das Gespräch in Gang zu bringen. Ich hätte grundsätzlich noch Überlegungen zur Prophylaxe, aber die kann ich natürlich auch auf Fragen hin einbringen. Jetzt möchte ich da nicht, also ich kenne das, wenn so eine Atmosphäre von Schwere entsteht, wenn der ein Redner nach dem anderen. Nur dazu bei dem Thema, was man ja auch bedenken muss, wie schwierig das ist und da die emotionale Annäherung schwierig ist, möchte ich jetzt nicht da weiter referieren und auch eine Argumentationsschiene nach der anderen aufziehen und dahin fahren. Also mir wäre wichtig festzustellen, wo die Fragen sind und wo wirklich Interesse besteht, dass wir dann einfach aus der Praxis antworten bzw. eher theoretisch darauf eingehen können. Ja.
Danke, das war also schon die Ermutigung zur Fragen zu stellen, wenn es Fragen gibt. Wir haben jetzt praktisch gesehen, was das Phänomen ist, wie passiert es, wo geschieht es, mit den gesellschaftlichen, was sind die gesellschaftlichen Hintergründe dafür, dass dieses Übergewicht von männlichen Tätern gegenüber weiblichen Opfern da ist. Und wir haben etwas gehört von praktischen Versuchen, wie geschieht eine sinnvolle soziale Intervention. Bitte, wenn Fragen sind. Ja, da hinten was, bitte. Ja.
Damit sind wir schon natürlich in einer zentralen Thematik. Noch schwieriger als an die Opfer heranzukommen, sage ich jetzt einmal so detektivisch, ist an die Täter heranzukommen. Das bedingt eben sowohl das gesellschaftliche Klima als auch natürlich die gesellschaftliche Notwendigkeit zur Leugnung der Tat. Bei körperlicher Gewalt praktisch schon gelungen ist, diese Enttabuisierung, was dazu führt, dass Eltern selber, die ihre Kinder schlagen, feststellen können und spüren dürfen, dass sie das ja eigentlich nicht wollen, dass sie das zwar machen, aber dass sie selber emotional damit nicht einverstanden sind und sich Hilfe suchen. Das ist natürlich bei dem Thema noch nahezu ausgeschlossen, wobei es auch Einzelfälle gibt, schon in Österreich Einzelfälle gibt, auch bei uns einen Einzelfall gibt, wo ein Täter selber sich hergewandt hat mit der Bitte um Hilfe praktisch. Das hat natürlich auch mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass die Freiwilligkeit völlig fehlt und dass die Leugnung absolut ist. Wir versuchen, also das Vorgehen wäre an und für sich so, dass über die Aufdeckung dieser Problematik der Täter konfrontiert würde. Wir persönlich machen keine Anzeigen, aber damit der Täter auf die Therapie einsteigt, muss er das natürlich zuerst auch eingestehen, dass er die Tat begangen hat, und das ist sehr häufig nicht der Fall. Und dann ist dieses Dilemma zwischen Anzeige und was sonst? Weil Anzeigen ganz erfahrungsgemäß völlig sinnlose Interventionen sind, weder von den Tätern als Strafe akzeptiert werden, noch zu irgendeiner Form von Bewusstseinsveränderung führen. Und das ist, deswegen sind ja auch so Veranstaltungen und möglichst viele Wege der Sensibilisierung und der Bewusstmachung dessen, um was für Problematik sich da handelt, so wichtig, um auch den Einstieg oder den Ausstieg der Täter aus dieser Gewaltspirale, ich möchte es einfach mal so simplifizieren, zu ermöglichen. Aber wir haben natürlich beschränkt, es ist unter den gegebenen Bedingungen sehr beschränkt möglich. Und wir sind verschiedenste Berufsgruppen versuchen, Modelle auszuarbeiten, wie das erleichtert werden könnte und was für neue Möglichkeiten es geben könnte. Zum Beispiel, wenn Sie mich fragen, komme ich doch auf das zurück, was ich jetzt nicht referiert habe, sondern halt jetzt anschließen kann. Wäre sicher ein möglicher Einstieg, wären Männerberatungsstellen. Das heißt, die Enttabuisierung dessen, dass Männer stark und leistungsfähig und unangreifbar zu sein haben, sondern dass sie eben, dass auch ihnen eine psychische Problematik zugestanden wird, dass auch sie, also und zwar von der Gesellschaft her praktisch angeboten wird, dass nicht der einzelne Mann den Schritt machen muss, was natürlich doppelt schwierig ist, sondern dass es einfach etabliert wird, gesellschaftlich etabliert wird und dann mit der Zeit auch in Anspruch genommen wird. Nicht? Das wäre ein Weg. Beziehungsweise auch natürlich die Arbeit mit Jungen oder an der Sozialisation von Kindern, männlichen und weiblichen, aber das wäre nochmal wieder ein anderer Bereich. Ich weiß nicht, ob das jetzt erschöpfend genug war, aber natürlich ist das genau der Knackpunkt. Nicht? Und das ist ja auch eine Schwierigkeit in unserer Arbeit, oder etwas, was wir versuchen aufzulösen und wo diese Veranstaltung auch versucht in die Richtung ist, ein Bewusstsein dafür zu bilden, dass es, um was es geht. Nämlich nicht Betroffenheit, also mir persönlich nicht, dass es mir an Betroffenheit fehlt, das kann ich wirklich nicht sagen, über meine Arbeit, aber was ich nicht sinnvoll finde, ist, nur auf der Schiene zu bleiben, Betroffenheit. Also jetzt nicht, es soll keine Abgrenzung zum Dr. Piebel sein, weil die Betroffenheit natürlich eine Voraussetzung für die Arbeit ist, aber was für mich wichtig ist, oder wo wir zusehends eine Aufgabe sehen, ist die Öffentlichkeitsarbeit auf eine andere Ebene zu bringen, nämlich die Frage nach den Ursachen, weg von einer individuellen Pathologisierung sozusagen von einzelnen Männern.
Bitte, ja. Können Sie? Darf ich gerade, haben die Frage alle gehört? Wenn ich das wiederhole, wie geschieht diese Unterbrechung der Maschinerie, Anzeige und so weiter? Wo wird das unterbrochen?
Ja. Verläuft das alles zusammen?
Ich kann mich schon zu der Unmöglichkeit der Problematik äußern. Das ist ein Dilemma natürlich. Wobei wir sind eine Beratungsstelle und wir machen keine Anzeigen. Und da. Na freilich, wenn ich davon überzeugt wäre, dass eine Anzeige eine Lösung für das Problem wäre, dann würde ich es sowohl beruflich als auch privat machen. Nur bin ich halt auf beiden Ebenen davon überzeugt, dass es nichts bringt. Aber das trifft natürlich einen Kernpunkt von genau dem, worum es uns geht. Nämlich, dass es wichtig ist und dass das etwas vom Wichtigsten ist, Modelle zu entwickeln, wie Täter zur Verantwortung gezogen werden. Also das ist wohl nicht in den Begriffen der Rechtsstaatlichkeit, so wie sie momentan, oder der Strafvollzug, so wie er momentan passiert, ist für, würde ich jetzt mal prinzipiell sagen, für die wenigsten Delikte und schon gar nicht für soziale Delikte ein Lösungsmodell. weil das absolut überhaupt nichts verändert. Und das ist jetzt nicht nur eine leere Behauptung von mir, sondern da gibt es ja auch wirklich zum Beispiel eine Studie mit tiefen Interviews mit Tätern, die wirklich also verurteilt worden sind. Die, das ist ja eine, sowieso eine marginale Gruppe, weil selbst wenn es zur Verhandlung kommt, scheitern wir ja ständig daran, dass die Täter freigesprochen werden, in dubio pro reo, halt nach dem Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten und nachdem sich da Erwachsener und Kind, wobei das Kind natürlich nicht eine juristisch ja, akzeptable Sprache vertritt, die sich natürlich nicht in dem Sinn durchsetzen kann. Ist nicht feststellbar. Wenn es jetzt nicht eine Defloration ist, ist es nicht, es gibt die wenigsten.
Darf ich gerade, die Frage war, Sie haben gesagt, es ist medizinisch noch nicht feststellbar, was geschehen ist letztlich. Im Nachhinein, so meinen Sie es.
Sie haben gemeint, dass es schon feststellbar ist, oder?
Also,
nein, es ist nicht feststellbar.
Ja.
Es gibt ja so viele, da müsste man sicher nochmal reden, wo fängt sexueller Missbrauch an und welche Formen von Missbrauch gibt es. Aber das Einzige, was feststellbar wäre, wären schwere körperliche Verletzungen oder genitale Verletzungen oder genitale, also Geschlechtskrankheiten, die das Kind sonst nicht kriegen kann. Aber ansonsten ist das nicht der Bereich, über den man arbeitet. Also und der Einstieg erfolgt auch nicht, also in den seltensten Fällen über solche Tatbestände. Das, was uns so wichtig ist, ist eben das, dass das Modelle entwickelt werden, und für das finden ja auch solche Veranstaltungen statt. Damit Leute, die also sich in die Berufe ausbegeben, schon mit einem Bewusstsein rausgehen, dass eine Veränderung auf einer anderen Ebene erfolgen muss, nämlich in der Gesetzgebung. Dass es ein zur Verantwortung ziehen des Täters gibt, ohne dass man ihn ins Gefängnis steckt, sondern dass es einfach therapeutische Auflagen gibt, dass es die Verpflichtung zur Bezahlung von therapeutischen Hilfeleistungen für die Opfer gibt, dass nicht die Familie zusätzlich noch in materielle Not gestürzt wird, durch das, dass der Ernährer im Gefängnis verschwindet, was ja für die Familien in jeder Hinsicht die fatalsten Folgen hat, also auch existenzielle Probleme, also dass auf der Ebene einmal eine Regelung getroffen wird, dass der Täter aus der Wohnung zum Beispiel entfernt wird und nicht, dass es jahrelange Prozesse braucht, bis das überhaupt möglich wird.
Ja, da war noch eine Wortmeldung. Da hinten ist eine Wortmeldung. Sie sind, ja.
Ja. Sind noch mehrere Fragen zusammengekommen?
Da hinten war noch eine Frage. Ja. Möchten Sie gleich darauf antworten?
Ja, passt. Sind wir gleich?
Ja.
Ja, ja. Antworten wir vielleicht doch gleich. Ich hätte da noch ganz gern so auf die Täterarbeit, weil ich das Vergnügen habe, mit Täter zu arbeiten. Aber zuerst, wie kommen die Opfer? Oder wie kommen überhaupt diese Situationen, egal jetzt ob Täter oder Opfer, oder Familie der Opfer oder Pflegeeltern der Opfer, wie kommen die zu uns? Und wie gehen wir damit um? An sich ist es so, dass wir nicht irgendeinem jetzt anonym geäußerten Verdacht in dem Sinne nachgehen, dass wir wie Kriminalisten jetzt nachforschen, sondern unsere Haltung ist die, dass die mit dem Problem, also die, denen das Problem unter den Nägeln brennt, wenn man das so sagen will, dass die zu uns kommen und wir mit ihnen in einem Erstgespräch einmal gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten bestehen, unter Umständen auch sofort Schutz für das Opfer zu schaffen, wobei das sicher eines der größten Probleme ist, dort wo massiv nach wie vor also sexuelle Misshandlung vorhanden ist und wo das Kind, also wo eindeutig eine Schädigung des Kindes zu befürchten ist. Da ist es, und hier kommt ja gleich wieder das gesellschaftliche Phänomen dazu, da ist es wahrscheinlich die einzige und jetzt am schnellsten zu vollziehende Aktion die, dass das Kind aus der Familie kommt. Ne? Das ist leider nicht so, dass man so veranlassen kann, dass der Täter aus der Familie kommt. Ja, man könnte also jetzt die Anzeige erstatten. Was das wieder für Folgen hat, vielleicht kann ich dann noch darauf eingehen, sondern man wird versuchen, wo kann man das Kind unterbringen, dass es nicht mehr gefährdet ist. Die anderen oder auch die nächsten Schritte sind die, dass man versucht, auch mit den Eltern oder den Pflegeeltern, das stellt sich sehr häufig heraus, dass also Kinder aus missbrauchten, also aus Missbrauchsfamilien oder Familien, wo sexuelle Gewalt also geschehen ist, dass Kinder zu Pflegeeltern kommen und dass dann dort sehr oft das Problem virulent wird, nämlich dadurch, dass das Kind ganz einfach auffällig wird, also unter Anführungszeichen dissoziales Verhalten zeigt oder Lernstörungen oder Schlafstörungen, jedenfalls massiv auffällig wird und die Pflegeeltern oder vielleicht auch also die Eltern, ich würde es jetzt nur, weil es so typisch ist, nicht mehr wissen, wie sie reagieren sollen. Ne? Und dann kommen sie zu uns und wir versuchen, einerseits mit dem Kind zu arbeiten, das heißt also im Sinne von Spieltherapie, bei kleineren noch viel stärker und wenn die Kinder schon älter sind, 12 bis 16, allenfalls auch über Gespräch und über Malen, Zeichen und so weiter, dahinter zu kommen, wo sind was sind die Ereignisse, dass also das Kind so beschäftigt, so belastet, dass es so auffällig wird. Und bei den Eltern oder Betreuungspersonen, übrigens also auch zum Teil Erzieher aus Heimen oder Wohngemeinschaften, die mit solchen Situationen konfrontiert sind, wird versucht, also in Form von Beratungsgespräch, sie so weitgehend zu unterstützen, dass sie adäquat, wenn man natürlich wieder fragen könnte, was heißt das, adäquat auf das Kind eingehen können. Dass sie also so reagieren, dass das Kind trotz seines Problems, seiner traumatischen und auch neurotischen Verhaltensformen trotzdem eine Stütze in diesen Personen findet. Und eine Konsequenz ist auch die, dass man also so weit herausarbeitet, was ist tatsächlich passiert und dass man dem Kind auch in seiner Situation so weit die Kraft gibt, das durchzustehen, denn das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und dann kann man auch an die Konfrontationsarbeit gehen, nämlich dass man den Täter mit der Tatsache, dass das bekannt ist und dass das aufgrund dieser Sexualgewaltsituation das Kind diese Auffälligkeit zeigt, dass man den Täter damit konfrontiert. Denn das ist jetzt vielleicht einer der Situationen, die wir zwar jetzt in unserer im Tangram noch nicht, glaube ich, so klar erlebt haben, aber dass es halt sehr schwierig ist, dass das Kind auch und die anderen beteiligten Personen dann zu der Sache stehen können, dass sie sagen, das ist so gewesen. In vielen Fällen machen wir die Erfahrung, das ist möglicherweise auch ein Grund, warum das in der Justiz so läuft, wie es läuft, dass das ganz einfach ist, sehr schwer ist für das Opfer, sich mit dem Täter und dem, was also an Schicksal da ist, zu konfrontieren und in der Verhandlungssituation darüber hinaus auch dem Kind noch sehr wenig Glauben geschenkt wird. Ne? Das kommt also noch außerdem dazu. Also für uns ist es so, dass die Opfer und oder die mit den Opfern Lebenden zu uns kommen und von da, von unserer Institution her aus gearbeitet wird. Es ist zum Beispiel auch über das Jugendamt, die Leute zu uns kommen oder das Jugendamt um Rat fragt, sie haben also gehört oder sie sind in der Schule damit konfrontiert worden und von daher werden wir dann aktiv, aber in erster Linie damit, dass die Betroffenen, jetzt überwiegend natürlich Opfer und andere Familienangehörige, zu uns kommen.
Da wäre jetzt, bevor dann die nächste Frage beantwortet wird, Professor Bieber.
Ich finde es nicht ungefähr, dass mein Kollege jetzt lang darüber gesprochen hat und ein Wort ist überhaupt nicht gefallen. Und das ist die Mutter. Sie haben erwähnt, also das Jugendamt schaltet sich ein, in Pflegefamilien wird das Kind auffällig. Von den Kindern, von den Opfern, als entweder hilflose oder gefühlskalte Tätergattin gesehen. Ich kenne Beispiele, wo Mütter als sehr, sehr warmherzig beschrieben werden, aber so schwach, dass sich das Opfer fast verantwortlich fühlt für die Mutter. Das kann körperliche Krankheit sein, eine Mutter, die gelähmt ist mit multipler Sklerose. Es kann eine Mutter sein, die so hilflos der körperlichen, psychischen Gewalt des Vaters ausgesetzt ist, dass es dem Kind schon wieder leid tut und das Kind sich opfert. Es gibt Familiensysteme, wo nie gesprochen wird zwischen Mutter und Opfer. Wo aber die Mutter sagt, Vorname XX, kümmere dich um den Vater, damit er Ruhe gibt. Und das Mädchen geht hinein und ist bereit, mit dem Vater zusammen zu sein. Wo das Mädchen mit 13 schwanger wird, durch den Vater. Wo wie das deutlich wird, die Mutter und der Vater gemeinsam eintreten auf den Bauch des Mädchens und wo bei der Entbindung im Krankenhaus, hat sie erzählt, das Einzige, was sie nie loswerden wird im Leben, ist der ängstlich hasserfüllte Blick beider Eltern. Du hältst den Mund, du sagst kein Wort. Es gibt Beispiele, wo es sehr gut läuft, aber es hängt immer auch von der Stärke der Frau ab, von der Stärke der Mutter, von der emotionalen Beziehungsfähigkeit der Mutter. Es ist nie im luftleeren Raum. Es kann die beruflich abwesende Mutter sein. Gibt es viele Beispiele, wo der Vater Krankenstand, Arbeitslosigkeit zu Hause ist und die Mutter ist erschöpft in der Erwerbsarbeit und sie muss sich kümmern. Aber die Untersuchungen verkürzen so unglaublich. Also das Populärwissenschaftliche. Wenn man so tut, als ob eine heile Welt wäre und nur so ein wild gewordener, enthemmter Wüstling. Es ist immer auch eine schwere Beeinträchtigung, deshalb habe ich gesagt, es ist eine schwere Beeinträchtigung in der Ich-Stärke und in der Selbstachtung und in der Entscheidungsfreudigkeit der Frau. Und ich war, darf ich noch einen Satz sagen? Und voriges Jahr war in Chicago so ein Weltkongress über sexuellen Missbrauch. Und die sind ja viel weiter und offener als wir. Und da war eines der beeindruckendsten Hauptreferate, die ich jemals gehört habe, war von einer 52-jährigen Dame, die erzählt hat, dass sie sexuell missbraucht wurde von ihrem Vater zwischen ihrem 8. und 14. Lebensjahr oder 16. Lebensjahr. Und das hat geendet nach dem Herzinfarkt des Vaters. Also immer auch das Ende ist von außen oder durch Krankheit oder durch die Mutter. Und sie hat gesagt, heute, wo ich so vieles weiß und wo ich das Glück hatte, erwachsen werden zu können und Hilfe zu bekommen zu haben, ich kann es eher dem Vater verzeihen, als der Mutter, die es wusste und zu schwach war, zu handeln. Dass ich so spreche, und deshalb, ich stehe nach wie vor zur Betroffenheit, weil man ist in jedem Einzelfall betroffen. Aber man wird dem Problem nicht gerecht, wenn man das Problem des Täters isoliert. Es ist immer ein systemisches Problem. Sie haben es auch erwähnt und das ist richtig, unter den Tätern sind es unterschiedlich nach Untersuchungen ein ganz hoher Prozentsatz selbst Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen und geben einfach die Pathologie weiter. Das ist ja ganz was Bekanntes. Man kann dort so schwer empfindsamer, sensibler reagieren im Umgang mit anderen, wo man selbst traumatisiert wird. Wir müssen die ganze Familie, das heißt auch die Mutter, die Großeltern hinzunehmen.
Es war jetzt, glaube ich, eine Ad-Hoc-Meldung ganz hinten. Es ist dann die Reihenfolge Professor Bartha.
Ich habe gesagt, die ich-starken Mütter, die trennen sich oder die können aktiv werden. Ganz häufig findet man schweigende Mütter. Natürlich gibt es zum Glück die Ich-Starken auch, die handelnden Mütter. Dann ist das ganz was Schlimmes, aber so eine Mutter könnte weggehen von dem Mann.
Darf ich auch was dazu sagen? Also ich kann inhaltlich insofern anschließen, dass natürlich eine familiäre Situation.
Hört man das?
Hört man mich? Eine wichtige Rolle spielt. Nur wenn man von bestimmten Grundannahmen ausgeht, dann halte ich es in dem Zusammenhang für schwierig, von einer Anforderung an die Ich-Stärke der Frau zu reden, weil das voraussetzen würde, dass die Frau sozusagen auf das konditioniert ist, dass sie gefälligst ihr Kind vor dem möglicherweise sexuell wild gewordenen Mann zu schützen habe. Und dass sich ihre Ich-Stärke darin ausdrückt, dass sie mit einem Mann zusammenlebt, von dem sie potenziell immer annehmen muss, dass er ein sexueller Gewalttäter ist und dass sie auf jedes Signal ihres Kindes sofort bereit ist, zu reagieren und anzunehmen, dass der Mann, den sie liebt und mit dem sie lebt, sexuelle Übergriffe macht gegen ihr Kind. Also ich denke, das ist ein Anspruch.
Die lieben einander nicht mehr, mit denen sie leben. Diese Fantasie der heiligen Welt, das ist ja nicht wahr, dass das gute Beziehungen sind zwischen Mann und Frau.
Aber es sind nicht nur schlechte oder nur gute Beziehungen. Der Mann ist nicht nur Täter. Der kann ja genauso ein netter Mann sein in gewissen Situationen wie Alkoholiker, weil sie nur zocken, dass die Frauen schlafen haben, das müssen sie nicht verletzen. Und ich glaube, das ist schon eine Bindung, die eine Frau bindet. Und ja, das kann man ja auch nicht vergessen, dass wirklich die Männer die Täter sind. Es wird so viel über die Mütter verteilt, aber es geht eigentlich doch um die Männer, die diese sexuellen Missbrauch, die sexuelle Gewalt miteinander
machen. Daran, das
Sie haben recht.
Ja, ich bin noch nie zu Ende gekommen gewesen. Das ist, ich möchte, also Sie, Entschuldigung, ich habe das jetzt falsch verstanden. Bitte. Herr Bartel. Okay. Ja, bitte.
Darf ich ad hoc darauf antworten? Ja. Vielleicht ist es wirklich möglich, dass ich mich so falsch ausgedrückt habe. Ich dachte, ich hätte begonnen damit, dass es interessant ist, welche Beispiele er bringt, wo Bezugspersonen sensibel genug sind, wo das Kind auffällig wird, wo etwas geschieht. Ich wollte das erklären, dass nicht zu erwarten ist, dass das Kind sich meldet, und ich wollte Ihnen sagen, dass in den weit überwiegenden Fällen, mit Ausnahme, so war das gesagt oder gedacht von mir, von Müttern, die stark genug sind oder die Möglichkeiten haben, sich zu lösen aus einer Beziehung, dass sich die nie melden, dass nicht die Mütter mit den Kindern kommen, dass nicht die Mütter, in weit überwiegenden Fällen, dass nicht die Mütter die Kraft haben, die Konsequenzen zu tragen. Natürlich hat das Gründe. Ich wollte bestimmt nicht der Mutter den schwarzen Peter zuspielen. Ich wollte nur